Ihr lieben Geschwister, wir sind ja heute Morgen schon erinnert worden an dieses wunderbare Ziel, das unser Herr Jesus Christus uns bereitet hat. An diese himmlische Heimat. Der Herr Jesus hat ja mal gesagt, ich gehe voran, um euch eine Stätte zu bereiten. Und diese Stätte, auf die durften wir durch die Offenbarung des Geistes Gottes und des Wortes Gottes einen Blick werfen. Und wir dürfen wissen, diesem Herrn, dem wir oben in der Herrlichkeit begegnen werden, den wir einmal sehen werden in all seiner Heiligkeit und ehrfurchtgebietenden Pracht und Herrlichkeit, diesem Herrn dürfen wir heute schon kennen, wir dürfen ihm nachfolgen, wir dürfen ihm dienen hier auf der Erde. Ja, wir haben in unserem ganzen Leben hier auf der Erde eine innere Verbindung zu diesem wunderbaren Herrn. Diese Worte aus der Heiligen Schrift, wenn es heißt, dass wir mit ihm auferweckt sind und versetzt sind in die himmlischen Regionen. Im Epheserbrief lesen wir das ja. Das ist etwas Gewaltiges. Das sind Geheimnisse. Wenn wir lesen im Kolosser 3, dass wir nicht nur gestorben sind mit Christus, sondern auch mit ihm auferstanden und dass unser Leben jetzt verborgen ist mit Christus in Gott. Oder wenn wir im 1. Korintherbrief lesen, wer dem Herrn angehört, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, wir leben hier auf der Erde und wir sind doch innerlich beständig verbunden und sollten es sein mit dem auferstandenen und verherrlichten Herrn oben im Himmel. Er ist bei uns, er ist in uns und wir sind in ihm. Das ist diese wunderbare, gesegnete Gemeinschaft, die Gott uns geschenkt hat. Dieser Wandel in Christus. Und für uns auf der Erde bedeutet es auch, dass wir, wie es auch Carsten schon gesagt hat, dass wir in Heiligung leben, dass wir in einer inneren Ausrichtung leben auf diesen Herrn, dem wir angehören. Und gerade auch dazu ist mir ein Wort wichtig geworden, ein ganz bestimmtes Wort in der Bibel, im Neuen Testament, das wir heute mit Gottes Gnade miteinander betrachten wollen, miteinander auch sehen wollen, was die Bibel uns zu diesem Stichwort, zu diesem wichtigen Gebot zu sagen hat. Und dieses Gebot finden wir in 1. Timotheus 6, 11. Dort lesen wir, nachdem Paulus sich über einige Verderbnisse geäußert hat, die gerade auch in unserer letzten Zeit in der Christenheit sehr viel uns zu schaffen machen. Verkehrte Lehren, verdorbene Gesinnung, Geldgier. Dann heißt es im Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und wir möchten heute dieses eine Stichwort miteinander betrachten. Jage nach der Gottesfurcht. In den älteren Bibelübersetzungen steht hier oft Gottseligkeit. Ja, wir werden da nachher noch drauf kommen, dass das nicht ganz vermittelt, was eigentlich die Bibel hier sagen will. Jage nach der Gottesfurcht. Und in 1. Timotheus 4, Vers 7 bis 8 lesen wir ganz ähnlich. Übe dich in der Gottesfurcht. Übe dich in der Gottesfurcht. Das sind Gebote. Gebote des Herrn. Leitlinien, die der Herr durch seinen Apostel gegeben hat, wie wir hier auf der Erde wandeln und leben und dienen sollen im Blick auf unseren Herrn der Herrlichkeit. Und ich möchte zunächst mal einfach davon etwas sagen, was dieser Begriff Gottesfurcht eigentlich beinhaltet von der Bibel her. Das griechische Wort, das hier im Neuen Testament steht, heißt Eusebia und das bedeutet so viel wie rechte richtige Verehrung oder rechte Furcht. Ja, das griechische Wort heißt Scheu vor etwas zurücktreten, etwas fürchten, etwas verehren. Und es bedeutet also, es geht um die rechte Verehrung Gottes, um die rechte Furcht Gottes. Das ist, was in den anderen Bibeln oft als Gottseligkeit umschrieben wird. Und ich denke, es ist etwas missverständlich in dieser Form. Also ich habe mir da immer früher ein glückseliges Gefühl vorgestellt, was man hat, wenn man mit Gott Gemeinschaft hat. Aber das ist absolut nicht gemeint damit, ja? Sondern es ist Ehrfurcht vor Gott, dass mein Leben ausdrückt, ich ehre diesen Gott, der mich errettet hat, den ich erkennen durfte aus Gottes Gnade heraus. Das ist der Sinn dieses Begriffs. Rechte Gottesfurcht, so haben wir es auch in der Schlachterbibel übersetzt, Gottesfurcht. Ja, wir sind gerufen, dem heiligen, ewigen, allmächtigen Gott gegenüber und auch dem Herrn Jesus gegenüber Scheu und Ehrfurcht zu haben. Carsten hat es schon gesagt, es geht hier nicht darum, dass wir Angst vor Gott haben müssten. Angst vor Gott haben muss der Sünder, der noch keine Versöhnung hat, dessen Sünden noch nicht abgewaschen sind. Und diese Angst, die dürfen wir den Menschen auch nicht nehmen. Wir können froh sein, wenn solche Menschen Angst vor Gott haben, denn das ist letztlich ganz realistisch und berechtigt. Ja? Denn auf die Menschen, die noch in ihren Sünden sind, wartet das Zorngericht Gottes. Auch davon haben wir gehört. Ja? Ihr Platz wird einmal vor diesem großen weißen Thron sein, wo sie Rechenschaft abgeben müssen. Und was wollen sie denn dann sagen, wenn der heilige Gott ihr Leben durchleuchtet? Ja. Sie können ja nichts antworten, wenn der unbestechliche Richter ihre Sünden aufzählt und ihnen auch deutlich macht, sie hätten Sühnung und Vergebung bekommen können. Gott hat es ja den Menschen angeboten, in dem Blut Jesu Christi Vergebung und Frieden zu finden, und sie haben es nicht gewollt. Also solche Menschen haben allen Grund, Angst vor Gott zu haben. Aber diejenigen, die wissen, der Herr Jesus Christus starb für meine Schuld und Sünde. Er hat mich versöhnt mit dem heiligen Gott. Er hat das Gericht getragen, vor dem ich sonst zittern müsste. Solche Menschen brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Das ist auch gemein, wenn im ersten Johannesbrief es heißt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, nicht die Ehrfurcht, sondern die Angst vor dem Gericht. Das brauchen Gläubige nicht zu haben, die wissen um die sühnende Wirkung des Blutes des Lammes. Das ist etwas Wunderbares, dass wir befreit sein dürfen von Todesfurcht, von der Furcht vor dem Zorngericht. Aber wir werden nie befreit sein vor der Ehrfurcht vor Gott. Auch wenn wir vollendet und verherrlicht sind im Himmel, werden wir Ehrfurcht haben vor diesem Gott. Es wird immer noch ein Abstand sein, auch wenn wir Kinder Gottes sein werden und die göttliche Natur an uns tragen. Es wird immer noch ein Abstand sein zu dem heiligen Gott. Und wir sehen das in den Szenen der Offenbarung, wo die 24 Ältesten ihre Kronen abwerfen, niederfallen vor Gott und vor dem Lamm. Ja, also das sind Dinge, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches, dass wir merken, wir sind Staub. Und Gott im Himmel ist von vollkommener Herrlichkeit und Größe und Allmacht. Wer sind wir vor Gott? Wer sind wir, dass wir uns aufblasen könnten, dass wir uns produzieren könnten? Ja? Gottesfurcht. Carsten hat es schon erwähnt. Im Alten Testament dieses ganz wichtige Wort, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das hat mich einmal sehr getroffen und erschreckt, als ich noch in den charismatischen Verführungen war, wo so leichtfertig über Gott geredet wurde, dass ich gesagt habe, ja, da habe ich noch gar nicht richtig angefangen, den Herrn zu erkennen. Mir hat es sehr an dieser Gottesfurcht gefehlt. Aber lasst uns doch das bewusst sein, wir können gar nichts richtig erkennen, wenn wir nicht die Heiligkeit und Größe und Majestät und furchtgebietende Macht Gottes erkennen. Die Psalmen zum Beispiel bezeugen uns das immer wieder. Ja? Wenn wir das nicht erkennen, dann sehen wir auch nicht, in was für einer verzweifelten Lage wir eigentlich als Sünder vor Gott sind. Und dann können wir aber auch die Gnade und Liebe Gottes nicht richtig schätzen. Dann wird es eine billige Gnade und eine billige Liebe. Und deswegen sagt die Bibel, Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist das Fundament jeder geistlichen Erkenntnis. Und deswegen, diese rechte Gottesfurcht nimmt nicht umsonst eine wichtige Stelle ein, gerade in den Schriften, die von der Endzeit reden, wie auch der erste Timotheusbrief. Rechte Gottesfurcht ist zweierlei und es gehört zusammen. Rechte Gottesfurcht ist zuallererst eine Herzenshaltung Gott gegenüber. Ja? Rechte Gottesfurcht ist nicht ein anerzogenes Verhalten, ja? Dass man schön die Hände faltet, wenn man betet, ja? Dass man sich korrekt verhält im Gottesdienst, das können die Kinder schon lernen durch Abgucken, da sind die noch längst nicht bekehrt. Ja? Jemand kann einen gottesfürchtigen Schein haben, das werden wir nachher noch hören, ohne dass wahre Gottesfurcht in ihm ist. Rechte Gottesfurcht beginnt also im Herzen, sie beginnt dort, dass ich durch das Wirken des Geistes Gottes, durch das Wort Gottes, diesen heiligen Gott erkenne, wie er wirklich ist. Dann bekomme ich Furcht des Herrn. Und dann, von innen heraus, äußert sich diese rechte Gottesfurcht in einem Wandel. Wenn jemand nachlässig und locker mit der Sünde umgeht und sagt, ich fürchte den Herrn, dann sage ich mir, tut mir leid, das glaube ich dir nicht. Ja? Rechte Gottesfurcht, die nur im Inneren wäre und die sich nicht im Äußeren äußert, ist keine rechte Gottesfurcht. Ja? Gottesfurcht ist also nicht nur eine innere Herzenshaltung, sondern es ist auch ein Wandel, eine Lebenshaltung, die sich in allem eigentlich äußern muss. Ja? Ob ich jetzt einkaufe, ob ich esse, ob ich Auto fahre, ob ich mit meinen Kindern umgehe oder mit anderen Menschen, Gottesfurcht muss sich im Alltag äußern. Das merke ich, wenn jemand den Herrn fürchtet. Früher hat man dazu Frömmigkeit gesagt. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Wiedergabe dieses Begriffs, wenn es nicht so inzwischen kaum noch gebräuchlich und auch missverständlich wäre. Ja? Gottesfurcht. Das ist interessant, gerade wenn wir mal im Alten Testament das Buch der Sprüche lesen, das sollten wir, denke ich, auch immer wieder tun. Das Buch der Sprüche ist gerade auch für neutestamentliche Gläubige eine sehr wertvolle Quelle, wenn es geht, die rechte Herzenshaltung zu Gott auch in den Alltag umzusetzen. Ja, dort ist nämlich praktizierte Gottesfurcht und praktizierte Weisheit eigentlich ein Grundthema. Ja, da finden wir zunächst einmal dieses Wort, was ich schon erwähnt habe, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Derjenige, der nicht den Herrn fürchtet, ist ein Tor. Er ist töricht. Er verpasst das Wesentliche, auch wenn er vielleicht klug sein mag und sich weltlicher Weisheit rühmen mag. Sprüche 2, Vers 1 bis 8. Hier redet ja Gott zu dem Gläubigen, der himmlische Vater zu seinen Kindern. Das dürfen wir neutestamentlich ruhig so anwenden. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Ja, also diese Gottesfurcht, die dürfen wir uns erbeten vom Herrn. Wenn wir sehen, uns mangelt an dieser Furcht des Herrn, dann dürfen wir den Herrn bitten, dass er sie uns doch schenkt und uns immer tiefer auch ihn erkennen lässt. Sprüche 8, Vers 13. ist ein anderes Wort, das uns hier auch etwas hilft, das zu verstehen, was Furcht Gottes heißt. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Das spricht ja Christus, die Weisheit Gottes. Aber das gilt uns. Wenn wir den Herrn fürchten, dann hassen wir die Sünde. Dann können wir die Sünde nicht lieben. Wenn wir die Sünde lieben und mit ihr spielen, dann haben wir den Herrn noch nicht richtig erkannt. Und eine gute Beschreibung eines gottesfürchtigen Lebens finden wir im 5. Buch Mose. Das möchte ich auch mit uns lesen. 5. Mose 10, Vers 12 bis 13. Da heißt es: Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Das ist eine sehr schöne Definition von Gottesfurcht, finde ich. Ja? Da sehen wir, das ist eine umfassende Beziehung zum Herrn. Ja? Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Das steht am Anfang, auch hier wieder. Ja? Dass du ihn in allen seinen Wegen wandelst. Gottesfurcht bedeutet, dass ich weiß, ich lebe und wandle vor dem Angesicht und vor den Augen des heiligen Gottes. Das ist Gottesfurcht auch. Ja? Dass ich einfach weiß, ich bin ja in seiner Gegenwart, ich kann ihm nicht entfliehen. Er sieht die Dinge, die ich sage, die ich denke, die ich tue. Gottesfurcht heißt, dass ich im Licht wandle. Vor ihm wandle. Aber auch, dass ich ihn liebe. Ja? Gottesfurcht bedeutet nicht, ein entfremdetes, gestörtes, scheues Verhältnis zu haben, sondern die Bibel zeigt uns, in Christus sind wir dem Herzen Gottes nahegebracht. Wir sind begnadigt, wir haben Zugang. Und diese Paarung aus Ehrfurcht und Scheu einerseits und Vertrauen und liebevollem Zugang andererseits, wie es auch ein Kind hat, ja, das ist eigentlich unser Vorrecht. Und diese geistliche Ausgewogenheit dürfen wir ausleben. Ja. Das ist etwas Wunderbares und das steht schon im Alten Testament, dass du ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele. Ja, ihr Lieben, wenn wir wirklich den Herrn erkannt haben, dann sollte das unser Verlangen sein, dem Herrn zu dienen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Das steht nicht umsonst da, das ist unser Problem. Ja, mit halbem Herzen wollen das viele. Aber unsere Not ist, tun wir es mit ganzem Herzen? Oder hängen wir unser Herz noch an andere Dinge, die letztlich von dem Herrn ablenken? Und ich denke, da sind wir alle in Gefahr, da sind wir alle vielleicht auch irgendwo verstrickt in Bereichen unseres Lebens, wo wir den Götzen dienen. So ein Götze kann mein Beruf sein, meine Karriere, meine Fähigkeiten, das kann ein tolles Auto sein, das kann ein Computer sein, das Internet, ja, das können mancherlei Dinge sein. Der Teufel legt uns eine ganze Menge attraktive Angebote vor, wo wir unser Herz reinhängen können, wo wir uns beflecken sollen. Ja? Die Palette wird immer größer und immer vielfältiger. Und wir müssen lernen, in der Furcht des Herrn Nein zu sagen zu solchen Dingen. Zu sagen, nein, ich will dem Herrn, der mich erkauft hat, von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen dienen, nachfolgen, für ihn leben, nicht für mich und auch nicht für diese verdorbene Welt. Gottesfurcht hat auch etwas mit Gehorsam zu tun, das lernen wir auch hier. Indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst. Wir sind nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz. Das bedeutet, wir halten die Gebote und Satzungen Gottes nicht als Weg und Mittel, damit wir errettet werden. Ja, wenn unsere Errettung von unserem Gehorsam abhinge, dann könnten wir es alle aufgeben. Unsere Errettung ist aus Gnade allein durch das Opfer Jesu Christi. Aber wenn ich dieses Opfer und diesen Herrn wirklich erkannt habe, dann werde ich dem Wort und den Geboten des Herrn gehorsam sein. Freiwillig, aus Liebe und Einsicht. Das ist es, was Gott möchte. Ja, das heißt nicht, dass ich errettet bin zu einem Leben in der Freiheit des Fleisches. Ja? Macht eure Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Und das ist unsere Gefahr. Das ist das, wo auch unsere Gottesfurcht oft leidet und wir Mangel an Gottesfurcht haben, dass wir meinen, wir könnten diese Freiheit des Geistes, die uns der Herr Jesus so teuer erkauft hat, die eine Freiheit von der Macht der Sünde ist, nicht eine Freiheit zum Sündigen, dass wir die missbrauchen, um unser Eigenleben zu entfalten, um unser Fleisch schießen zu lassen. Und das bringt uns nur Kummer, Züchtigung und Not. Ja. Da dürfen wir unser Leben immer wieder auch vor Gott prüfen und uns ausrichten lassen am Herrn, uns reinigen lassen von solchen Dingen, die uns ablenken von diesem ganzherzigen Leben für den Herrn. Das ist praktizierte Gottesfurcht. Aber ich möchte auch noch auf ein Wort eingehen, das uns das Geheimnis der Gottesfurcht nahe bringt. Und dazu müssen wir wissen, dass dieser Begriff Gottesfurcht heute wie damals im Griechischen durchaus auch für andere Dinge verwendet werden konnte. Ja? Die heidnischen Griechen kannten auch die Eusebeia, ja? Und das hieß, es war ein Grieche, der seine Götzen gefürchtet hat, ja? Der fromm war, der Wallfahrten gemacht hat, der Opfer gespendet hat für die Götzentempel, der viel gebetet hat, ja, und das können ja auch die Heiden, ja, deswegen sagt ja der Herr Jesus, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die haben oft lange Gebete, ja, manchmal sind sie so lang, dass sie dann wie die Buddhisten Gebetsfahnen machen, damit sie nicht so viel beten müssen, lassen sie es, schreiben sie es auf und lassen es im Wind flattern, oder dass sie Gebetsketten, wie sie auch die Muslime haben, dann lässt man einfach die Perlen durchlaufen und das gilt dann als ein gebetetes Gebet. Aber dahinter steht ja eine äußere Form. Ich mache meine Pflichtübungen. Ja? Der Muslim beugt sich jeden Tag mehrmals seinen Rücken und hat eine körperliche Haltung der Verehrung dem Götzen Allah gegenüber. Das ist auch Eusebeia im heidnischen Sinn. Ja? Gottesverehrung, Götterverehrung. Und deswegen sagt Paulus mitten in diesen heidnischen Hintergrund hinein, die echte Gottesverehrung hat ein Geheimnis. Das kennen die Heiden nicht, die auch fromm sein wollen, die sich womöglich etwas darauf einbilden, dass sie so viel beten und so viel spenden und gute Werke tun. Das tun ja auch die heutigen Heiden. Ja, ich lebe doch recht. Was ist das Geheimnis der wahren Gottesfurcht? 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Was ist das Geheimnis echter Frömmigkeit? Es ist der Herr Jesus Christus. Gott von Ewigkeit, Mensch geworden, hier auf diese Erde gekommen, der sein Leben zum Sühnopfer gegeben hat, der auferstanden ist aus den Toten, der hinaufgefahren ist in den Himmel, in die Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis wahrer Frömmigkeit. Und das gilt auch heute noch, das müssen wir auch heute den Menschen sagen, die vielleicht in der katholischen Kirche sind, die sagen, ich bin auch gläubig, ich bin auch fromm, ich bete auch, ich gebe auch meinen Zehnten oder was auch immer. Ja? Vor Gott zählt nicht irgendwelche Frömmigkeit, vor Gott zählt nicht irgendwelche Gottesfurcht, sondern es zählt der Glaube und die Gottesfurcht, die gebunden ist an Jesus Christus, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die einzige Frömmigkeit, die vor Gott zählt. Und das bringt der Apostel hier deutlich zum Ausdruck. Wenn wir nicht Gott verehren durch Jesus Christus, wenn wir Gott nicht nahen durch das Blut des Lammes, dann haben wir überhaupt kein Recht, Gott zu nahen. Dann kommen wir nicht zu diesem heiligen Gott. Da können wir noch so viel Wallfahrten machen oder irgendwelche anderen guten Werke tun oder irgendwelche Gebetsketten durch unsere Hände rasseln lassen. Das bringt uns Gott keinen Millimeter näher. Und das müssen wir auch den Menschen verkündigen und bezeugen um uns herum, die meinen, ihre eigene Frömmigkeit würde sie retten. Jesus Christus ist der Kern und die Substanz wahrer Frömmigkeit. Und es ist auch interessant, ja, dass wir wirklich sehen, der Herr Jesus hat uns vorgelebt, was wahre Gottesfurcht bedeutet. Auch in dieser Hinsicht ist er das Geheimnis der Gottesfurcht. Ja? Er hat uns gezeigt, was es bedeutet zu leben zur Ehre Gottes. Er hat Gott, seinen Vater, verherrlicht in allem. Und er hat auch ein Leben des vollkommenen Gehorsams geführt. Er, der Gott von Wesen ist, hat von sich bezeugt, ich kann nichts von mir selber aus tun. Nur das, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Nur das, was der Vater mir sagt, das rede ich. Also ein Leben in völliger Abhängigkeit von Gott, ist wahre Frömmigkeit, wahre Gottesfurcht und Gottesverehrung. Und genauso war sein Lebenswandel völlig geprägt von der Liebe, von der Gerechtigkeit und von der Heiligkeit Gottes. Ja? Er hat also wirklich das Wesen Gottes ausgelebt in seinem Leben hier auf dieser Erde. Wir können eine solche Gottesfurcht in unserem Wandel niemals in Vollkommenheit führen, so wie der Herr, das wissen wir. Aber wir dürfen auch gottesfürchtig wandeln auf dieser Erde, in dieser Welt, und zwar in der Kraft, die der Herr Jesus selber uns gibt. Ja. Wir können es dann tun, wenn wir leben nach Galater 2,20. Ja. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dann können wir unverkrampft, ungeheuchelt wirkliche Frömmigkeit und Gottesfurcht leben. Ja, wenn wir das versuchen, menschlich nachzuahmen, dann gibt es Krampf. Und dann sagen die Leute um uns herum, ach, das ist ein Heuchler, ja, der tut so fromm. Aber wenn du mal kratzt und dahinter guckst, ja, da ist nichts dran. Der ist wie wir. Ja, der ist auch nicht anders. Ja, also es geht nicht darum, eine fromme Fassade zu tragen, sondern es geht darum, wirklich den Herrn Jesus Raum zu geben, dass er sein Leben durch uns leben kann. Dann leben wir ganz automatisch gottesfürchtig. Ja, und das Nächste, was ich mit uns behandeln möchte, ist Gottesfurcht als Kennzeichen der treuen Gläubigen in der Endzeit, im Gegensatz zur Gottlosigkeit der Namenschristen. Das knüpft auch ein bisschen an unser Thema von gestern. Ja, ich habe schon gesagt, es ist kein Zufall, dass dieser Begriff der Gottesfurcht ganz besonders oft vorkommt, genau in den Briefen, die die Endzeit behandeln und auch uns Mahnungen und Ermutigungen für die Endzeit geben. Aber der Begriff mit seinen verwandten Begriffen kommt 9-mal im 1. Timotheusbrief vor alleine. Ja? Er kommt 3-mal im 2. Timotheusbrief vor. Er kommt 2-mal im Titusbrief vor und 5-mal im 2. Petrusbrief, der ja auch so ein Endzeitbrief ist. Ja? Das ist kein Zufall. Ja, das Thema dieser Briefe ist ja der Verfall und die Entartung des Christentums in der letzten Zeit. Ja? 2. Timotheus 3, wir haben das gestern schon mal gelesen, kennzeichnet diese Zeit und kennzeichnet auch die Not dieser Zeit. Und ich lese es noch einmal mit uns. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch unbeherrscht, gewalttätig dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja? Also da sehen wir, in dieser letzten Zeit leben die Leute zügellos ihr Eigenleben. Sie lieben sich selbst, nicht mehr Gott. Aber sie sagen immer noch, ich bin fromm, ich bin auch Christ, ich glaube auch. Ein äußerer Schein, eine Fassade von Gottesfurcht, das ist die Not in der Christenheit dieser letzten Zeit. Und unter dieser Fassade ist genau das Gegenteil. Und das finden wir auch im Neuen Testament. Ja, im Griechischen genau der Gegensatz asebeia statt eusebeia. Eu heißt gut, wohl, richtig und a heißt gar nicht. Ja, also gar keine Gottesfurcht. Ja, Furchtlosigkeit vor Gott könnte man sagen. Dreistigkeit, Frechheit in den Augen und vor dem Angesicht Gottes. Da sagt die Bibel, das ist das Kennzeichen unserer heutigen Zeit. Ja? Die Leute schämen sich nicht mehr, vor den Augen Gottes zu sündigen. Wenn vor 150 Jahren jemand Ehebruch begangen hat, dann hat er gewusst, er ist ein Sünder. Er hat die Normen Gottes und die Normen der Gesellschaft übertreten. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Die Leute rühmen sich manchmal sogar dessen, dass sie irgendwo eine Freundin neben ihrer Ehefrau haben. Ja? Das ist pervers, das ist Frechheit. Ja? Sie schämen sich nicht mehr im Angesicht Gottes zu sündigen. Das ist der Geist dieser letzten Zeit. Die Menschen haben keine Gottesfurcht mehr. Sie denken nicht daran, dass es einen Richter im Himmel gibt, dem sie Rechenschaft ablegen müssen über alle ihre bösen Taten. Und deshalb kommt Gesetzlosigkeit und Zügellosigkeit in dieser Zeit auf. Jeder macht, was in seinen Augen recht ist. Ja, das war die Zeit der Richter und das ist unsere Zeit heute auch. Und deswegen, das ist genau Gottes Antwort. Genau in dieser Zeit werden die wahren Gläubigen aufgerufen. Ihr Lieben, wenn auch um euch herum die Leute alle so leben, als gäbe es keinen heiligen Gott, als könnte man locker flockig alles machen, was man auch möchte, man kommt weg dabei. Lebt ihr trotzdem gottesfürchtig. Ihr dürft wissen, es gibt diesen heiligen Gott. Auch wenn er seine Gerichte zurückhält, auch wenn er manche Menschen nicht mit dem Blitz erschlägt, obwohl sie es verdient hätten. Das Gericht Gottes schlummert nicht. Es kommt zu seiner Zeit. Ja? In dieser Haltung sollen die wahren Christen leben. Sie sollen sich nicht anstecken lassen. Und das ist die Gefahr von diesem Mangel an Gottesfurcht um sie herum. Und zwar eben nicht nur in der Welt, sondern auch in der Christenheit. Das ist ja das Schwierigere, auch für unsere Kinder. Ja, unsere Kinder sagen manchmal, ja, Papa, wieso sollen wir denn das so genau nehmen, dass wir nicht Fernsehen gucken und dass wir das und jenes nicht machen? Die Leute, die das sind doch auch Christen, die dürfen das auch alle, die machen das und finden da gar nichts dabei. Ja, warum denn wir nicht? Ja? Und dann muss man ihnen auch erklären, schaut mal, wir leben doch nicht nach dem Maßstab der anderen Menschen um uns herum, sondern wir wollen nach Gottes Maßstab leben. Und Gottes Maßstab ändert sich nicht, wenn der Maßstab der Menschen immer mehr absinkt und sie immer mehr meinen, tun zu können vor Gott, dann hat sich doch Gottes Maßstab nicht geändert. Ja? Sondern die Menschen werden nur immer verblendeter und verfinsterter. Und deswegen, wahre Gottesfurcht ist gerade in der heutigen Zeit etwas ganz, ganz Notwendiges. Ja? Gottesfurcht, dass wir wissen, Gott hasst die Sünde immer noch genauso wie am Anfang. Und wir dürfen nicht mit der Sünde spielen. Diese Welt ist gerichtet von Gott. Gott hat das Todesurteil über diese Welt ausgesprochen, auch wenn es die Welt noch nicht merkt. Dieses Todesurteil ist ausgesprochen. Ich möchte mal lesen aus dem 2. Petrus 3. Diese Stelle, die wir immer wieder auch uns vor Augen führen sollten in dieser Zeit heute. Ich lese es mal ab Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da sind wir wieder bei Offenbarung 21. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ja, weil wir wissen, dass Gott diese ganze Welt mit ihrem gottlosen Treiben gerichtet hat, dass sie dem Untergang, dem Feuer des Gerichts vorbehalten ist. Deshalb sollen wir nicht mit dieser Welt liebäugeln, sollen nicht mit dieser Welt uns einlassen und uns in sie verstricken lassen, in ihre Sünden, in ihre Leichtfertigkeiten, in ihre Vergnügungen, sondern wir sollen gerecht und besonnen und gottesfürchtig leben, mitten in dieser Welt. Tja, aber dann werden wir doch Außenseiter. Dann spotten die Leute doch über uns, oder? Und ihr Lieben, ist das unsere Furcht? Bei vielen Gläubigen ist es leider so. Sie fürchten das Urteil ihrer Nachbarn mehr als das Urteil des lebendigen Gottes. Sie fürchten das Urteil ihrer Schulkameraden, ihrer Arbeitskollegen mehr als das Urteil Gottes. Und sie richten sich nach den Menschen um sich herum und nicht nach Gott und seinem Wort. Und das ist Torheit. Das ist Torheit, denn diese Menschen, die werden vergehen wie des Grases Blume. Einmal haucht Gott sie an und sie sind nicht mehr. Aber das Wort des Herrn und der Herr selbst bleibt in Ewigkeit und wir begegnen ihm. Ja, keiner kann der Rechenschaft vor Gott entgehen. Das ist Gottesfurcht. Und deswegen ist es vernünftig und weise, wenn wir jetzt schon das Todesurteil, das Gott über diese Welt ausgesprochen hat, innerlich vor Augen haben, wenn wir durch diese Welt gehen. Ja? Dass wir wissen, ja, ein neuer Mercedes, das ist es nicht. Ja? Ein Fernseher ist eine Quelle von Gift und Verführung. Ja? Das ist es nicht. Die Möglichkeiten, die der Teufel uns anbietet, hier in der Welt uns zu entfalten, das ist es alles nicht. Das kommt alles mal, wird alles mal vernichtet, wird alles mal von Gott gerichtet und zu Schanden gemacht. Ja? Das, was zählt, ist dem Herrn zu dienen in Gottes Furcht, für ihn zu leben. Das bringt Ewigkeitsfrucht. Das ist weise, Gottes Furcht zu haben und in Heiligung zu leben. Ja? Das heißt, abgesondert von Gott. Natürlich sind wir dann Sonderlinge. Ja? Und das Beste ist, dass jeder Christ in seinem Herzen von Herzen sagt, jawohl, ich will Ja sagen dazu, dass ich ein Gespött der Welt bin. Ja? Paulus hat gesagt, wir sind Narren um des Christus willen und er hat sich daran gefreut, weil er wusste, was für einen Schatz er in dem Herrn Jesus hat. Und da war es ihm egal, was die Weltmenschen über ihn gespottet haben. Lasst uns doch diese Kühnheit, diese Weisheit vom Herrn erbitten, dass wir in Gottesfurcht leben gegen den Trend, gegen den Strom dieser Zeit. Es war schon damals so, wenn wir die Psalmen anschauen, ja, da haben damals schon die Gottlosen gespottet und haben gesagt, was willst du denn mit deiner Frömmigkeit? Ja, wir sündigen, wir nehmen das Leben hier mit vollen Zügen mit und Gott tut doch gar nichts dagegen. Ja, wo ist denn das Gericht Gottes? Ja, zeig mir es doch mal, mir geht es doch gut. Ja. Und das war eine Anfechtung. Ja. Asaf hat das so gesagt, ja. Als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah und ich selber krank gezüchtigt in Anfechtungen und Schwierigkeiten. Mir geht es nicht so gut, ja? Aber denen geht es gut. Wie kann denn das sein, Herr? Ja? Und dann heißt es, wie wurde er weise und ruhig drüber, als er ins Heiligtum ging, als er ihr Ende bedachte. Das ist Gottes Furcht, auf das Ende der Dinge zu sehen. Ja? So ein Sündenleben sieht vielleicht ganz beeindruckend aus. Mensch, der kann alles mitnehmen, was die Welt hier bietet. Mensch, das ist doch toll. Und ich, ja, ich halte mich da ferne davon und verzichte. Und was habe ich denn da davon? Ja? Ja, und wenn derselbe Mensch vielleicht 2 Jahre später plötzlich an Krebs stirbt und, oder am Herzinfarkt und elendiglich umkommt und man weiß, jetzt ist er in der Hölle, im Totenreich, aber auch schon im Feuer. Ja, was ist denn dann mit all seinem tollen Leben? Das sind die Gedanken des Gottesfürchtigen. Ja? Und dann weiß er, warum er sich abgesondert hält von dieser Welt, unbefleckt von der Welt, wie Jakobus sagt. Ja? In einer Heiligkeit, die überhaupt kein äußerer Krampf sein muss. Wenn wir wirklich den Herrn Jesus kennen und ihn lieben und mit ihm leben, dann fließt unsere Heiligung aus unserer Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist was ganz Natürliches für jemanden, der sich dem Herrn geweiht hat und der wirklich seinem Geist Raum gibt. Der muss nicht Heiligung spielen, weil das ist mühsam. Ja? Das ist aber nicht gemeint. Ja? Die Bibel sagt auch nicht, spielt heilig, sondern die Bibel sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Ja? Und das treibt uns zum Herrn. Woanders kriegen wir keine echte Heiligkeit her, als aus der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ja, ich habe das ja gelesen, Galater 2,20, das ist die Basis für ein gottesfürchtiges Leben. Nicht ich strample mich ab und versuche, abgesondert zu sein, auf die Sünde zähneknirschend zu verzichten, das ist eigentlich nicht gemeint. Ja? Sondern gemeint ist, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Mein altes Wesen ist gestorben und gekreuzigt mit Christus. Und ich bin auch auferstanden mit Christus zu einem neuen Leben. Wenn ich dem Herrn wirklich angehöre, dann darf ich das im Glauben so annehmen. Das sagt nämlich Paulus, was ich jetzt lebe, nicht das lebe ich im Fühlen, ja, ich fühle mich gar nicht so abgestorben der Sünde, da brauchst du dich nicht lang fühlen, ja, sondern der Paulus sagt, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ja. Das ist ein Leben des Glaubens, wo ich Tag für Tag mit dem auferstandenen Herrn rechnen darf. Mit der Kraft seines Kreuzes, Todes und seiner Auferstehung. Und dann darf ich ein, wenn ich das mal so sagen darf, ein natürliches Heiligungsleben leben. Ja? Eines, das nicht verkrampft und gemacht ist, sondern das wirklich vom Herrn gewirkt ist. Das muss unser Ziel sein. Das dürfen wir uns erbitten vom Herrn. Ja? Ich lese auch nochmal aus dem Titusbrief eine Stelle, die das auch ein Stück beschreibt. Wie wir in der heutigen Zeit leben sollen. Titus 2, Abvers 11. Da haben wir auch wieder dieses Stichwort gottesfürchtig. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Man kann auch übersetzen, sie erzieht uns, sie unterweist uns. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Herrn Jesus, unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Die Gnade Gottes ist erschienen. Die barmherzige Liebe Gottes. Gott möchte nicht, dass wir in unserer Gottlosigkeit, in unseren Sünden verloren gehen. Die Gnade Gottes, die erschienen ist, ist der Herr Jesus Christus. Er ist die personifizierte Gnade Gottes. Und der bietet das Heil allen Menschen an. Kann keiner sagen, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu gottlos, zu sündig. Jeder darf im Glauben dieses Sühnopfer annehmen für sich und Rettung erfahren. Und was ist dann mit den Geretteten? Die Gnade Gottes erzieht sie. Sie nimmt sie in Zucht. Sie unterweist sie. Ja? Ein Kind Gottes ist natürlich am Anfang wie ein Baby, wie ein kleines Kind. Es weiß oft noch nicht so recht, ja, wie soll ich denn jetzt eigentlich leben mit Jesus Christus? Ja? Und dann sind wir in der Schule Gottes, in der Erziehung Gottes. Ihr Lieben, wissen wir das? Sagen wir auch Ja zu der Schule Gottes. Manche Christen, denen begegnen schwierige Dinge und sie sind bitter darüber, sie murren, sie wissen gar nicht warum, sie klagen Gott vielleicht sogar an und sie verstehen gar nicht, dass der himmlische Vater sie in Zucht nehmen muss. Hebräer 12. Ja. Jedes wahre Kind Gottes wird gezüchtigt, muss leiden, Schwierigkeiten erdulden. Warum denn? Ja, weil wir so verkehrt sind. Weil wir nicht automatisch diesen geistgewirkten Kindessinn haben, sondern es ist noch so viel Fleischliches und Menschliches und Sündiges auch in unseren Gedanken, in unserem Charakter drin. Deswegen muss die Gnade Gottes uns in Zucht nehmen. Und es ist gut, wenn wir sagen können, ja Vater, ich brauche das. Ich brauche auch Schwierigkeiten, auch Nöte. Das ist die reife Einstellung eines gottesfürchtigen Christen, dass er sagt, wenn ich durch Züchtigungen zu gehen habe, dann ist es das Zeichen, dass mein Vater im Himmel mich liebt, dass er nach mir sieht, dass er sich um mich sorgt, damit ich nicht vom Weg abkomme. Ja? Und dann dürfen wir Ja sagen zu dieser Zucht Gottes. Was ist das Ziel der Erziehung Gottes bei den Kindern Gottes? Wir sollen die Gottlosigkeit, da steht genau dieses Asebaya, ja, die fehlende Gottesfurcht, diese Frechheit, Frevel der Welt vor Gott, das sollen wir verleugnen, das soll bei uns nicht gefunden werden in unserem Herzen und in unserem Leben. Und die weltlichen Begierden, das heißt die Begierde nach dem die sündigen Menschen begehren, das soll nicht bei uns gefunden werden. Das sollen wir in den Tod geben, abschneiden von uns. Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es von dir, sagt der Herr Jesus. Ja, es ist besser, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit beiden Augen in die Hölle. Das ist Gottesfurcht, ganz praktisch. Ja. Die weltlichen Begierden müssen wir verleugnen. Sie ziehen uns von dem Herrn Jesus ab. Sie ziehen uns in den Schmutz, ja, sie ziehen uns in den Ruin unseres Lebens, wenn wir ihnen nachgeben. Es ist Gottes Liebe und Güte, die uns auffordert, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Es gibt manche Christen, die meinen, Gott gönnt es uns nicht. Warum ist Gott nur so eng? Ja, gerade junge Leute denken das oft. Ja, und sie verstehen noch nicht die Liebe Gottes. Gott weiß, was diese Welt wirklich ist. Uns scheint sie oft noch so wunderbar zu sein, so attraktiv, so verlockend, gerade jungen Menschen. Ja. Aber Gott schaut dahinter. Er weiß, was hinter diesen süßen und verlockenden Angeboten des Teufels ist. Es ist Gift dahinter, zerstörerisches Gift. Ja? Und deswegen ist es Gottes Vatergüte, wenn er uns Gebote gibt und sagt, nein, halte dich fern von dem Ganzen. Wir sollen besonnen leben. Manche Christen sind völlig unnüchtern, schwärmerisch, gaukeln umeinander geistlich wie Schmetterlinge. Die Bibel sagt aber, wir müssen ganz nüchtern und bewusst sein. Ja? Wir brauchen nicht uns Illusionen machen über uns selber, auch nicht über diese Welt. Ja? Wir müssen besonnen sein. Gerecht. Ja? Christus ist unsere Gerechtigkeit, unsere vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Ja? Das ist das, was uns rettet. Aber wir sollen Gerechtigkeit praktizieren in unserem Leben. Das ist das, was Christus ehrt und was uns zu einem Zeugnis macht. Ja? Das heißt, dass wir die Gebote Gottes halten und Gottesfurcht, ihr Lieben, das ist ein ganz schöner Test, das ist, wenn wir die Gebote Gottes halten, wenn niemand anders zuguckt. Ja? Das ist ja der Test beim Kind. Ja? Ja? Wenn man sagt, du sollst nicht von der Schokolade nehmen und man ist da dabei und passt auf und es nimmt nicht von der Schokolade, das ist noch kein Gehorsam. Aber wenn du dann rausgehst, ja, und sagst, ich gehe jetzt mal 2 Stunden einkaufen und danach ist immer noch nichts von der Schokolade weg. Versteht ihr? Das ist Respekt vor den Eltern. Und Gottesfurcht heißt, ich will auch nicht sündigen und nicht anders verhalten, wenn kein Mensch zuguckt, wenn keiner von den Frommen dabei ist. Ja? Sondern ich weiß, Gott schaut immer zu. Ne? Das sind die Arbeiter, die dann fleißig arbeiten, wenn der Chef da ist und wenn der Meister mal für 2 Stunden woanders hin muss, mit einem Schlag wird alles langsam und sie fangen an, die Zeitung aufzuschlagen und plötzlich machen sie alles andere, bloß nicht das, was sie sollen. Das ist keine Gottesfurcht. Und wenn dann ein Christ da ist, der arbeitet genauso weiter wie vorher, das ist ein Zeugnis für Gottesfurcht. Wo du dann sagst, wieso machst du das? Ja, mein Herr schaut immer noch zu. Könnten wir dann sagen. Versteht ihr? Aber das ist genau das, was gemeint ist. Ja? Dass unsere Haltung nicht abhängt von den Gelegenheiten, von den Umständen, sondern von unserem Blick auf Gott, der immer dasselbe ist und der immer gegenwärtig ist. Das ist praktizierte Gottesfurcht. So sollten wir als Christen eigentlich leben. Besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wir sind hineingestellt in diese Welt. Ja? Gott weiß es, was alles an Schwierigkeiten und Widrigkeiten um uns und gegen uns ist. Aber er will uns auch Gnade geben, zu überwinden und uns beistehen, wenn wir gottesfürchtig leben. Und was ist die Kraft dieser Gottesfurcht? Nicht unbedingt nur der Blick auf die Vorteile hier. Ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, gerade auch im Hinblick auf Gottes Gebote, es ist schon hier ein großer Segen und ein großer Lohn, gottesfürchtig zu leben. Ja, wir sagen das auch unseren Kindern, wenn wir ihnen sagen, nehmt euch keine Freundschaften vor der Ehe, bewahrt euch rein für die Ehefrau, für den Ehemann, den Gott für euch bestimmt hat. Ja? Und dann sagen wir, das ist ein großer Segen schon für euer jetziges Leben, wenn ihr so lebt. Gott meint es gut mit euch, Gott hat es sich schon überlegt, warum er gesagt hat, dass alle Beziehung vor der Ehe Hurerei ist und zerstörerisch und Befleckung und Sünde. Das ist eine ewige Wahrheit. Gott hat uns geschaffen. Er weiß, wie er die Ehe gewollt hat. Ja? Und es ist interessant, unsere älteste Tochter hat es uns mal erzählt, dass sie 2-mal ein Zeugnis von ungläubigen Klassenkameradinnen bekommen hat. Sie ist ja da mit die einzigste gewesen, die keinen Freund hatte. Manche hatten schon den 4., 5. Freund mit 16. Und dann hat ein Mädchen mal gesagt, sei du nur froh, dass du keinen Freund hast. Ja? Und ein anderes Mädchen hat in der Klasse mal gesagt, ich weiß, dass meine Eltern mich nicht lieben. Sie erlauben mir nämlich alles. Ja? Wenn man zur Party geht, gibt die Mutter einem die Pille mit, ja, und sagt, amüsier dich schön, ja, gibt einem vielleicht noch ein paar Alkoholflaschen mit. Und dann sagt dieses weltliche Mädchen, gottlos, völlig weg von irgendwas, ich weiß, dass meine Eltern mich nicht lieb haben, weil sie mir alles erlauben. Schaut, und das ist Liebe Gottes, dass er uns nicht alles erlaubt, dass er uns Grenzen setzt, dass er uns sagt, enthalte dich von diesen Dingen. Das ist Liebe. Es ist traurig, dass manche junge Menschen, auch aus christlicher Familie, das erst bitter erleben müssen, wenn sie schon gestrauchelt sind und sich befleckt und verstrickt haben. Es ist traurig. Eigentlich dürften wir Gottes Liebe und Fürsorge schon vorher erkennen, dass er es gut mit uns meint, wenn er uns diesen engen Weg führt, der links und rechts besetzt ist von den Verlockungen dieser Welt. Versteht ihr das? Das ist Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Ja? Dass wir auch wissen, die Ehe ist ein einmaliges Geschenk. Ja? Unsere Kinder haben auch schon leider mitbekommen, wie Christen, die sich als Christen bekannt haben, sich haben scheiden lassen, ihre Ehe zerbrochen ist und sie weggekommen sind vom Glauben und völlig irgendwo in einem unmöglichen Leben leben. Ja? Und deswegen haben sie sich auch vorgenommen, ich bete darum, dass ich wirklich den Ehepartner bekomme, den Gott mir gibt. Ich will nicht nur irgendeinen, der christlich heißt, ja, sondern ich will den Gott mir gibt. Wenn Gott keinen Segen gibt, will ich lieber nicht heiraten. Ich bin froh drum, dass unsere Kinder das schon ein Stück gemerkt haben. Ja. Es geht nicht darum, dass wir unsere Lüste und Begierden befriedigen und sagen, jetzt endlich auf irgendeine Weise, sei es krumm oder gerade, jetzt habe ich irgendeinen Partner. Ja. Sondern es geht darum, wenn ich besonnen und gerecht und gottesfürchtig bin, dann bete ich, weil ich weiß, die Ehe ist nicht ein Mehrfachversuchsmodell. Ja? Wenn die Scheidung mal da ist, dann gibt es auch keine Wiederheirat für einen gottesfürchtigen Christen. Und dann muss man sich vorher überlegen, wen man heiratet. Dann muss man vorher beten. Ja? bin sehr froh, meine älteste Tochter hat es gesagt, ich will keinen Mann heiraten, es sei denn, ihr Eltern seid vollkommen damit einverstanden. Sie hat gesagt, ich will lieber nicht heiraten mit ihren 19, bevor ich einen windigen Mann heirate, der zwar christlich sich nennt, aber dann ganz anders lebt. Möge der Herr das schenken, auch den jungen Menschen auch hier, dass ihr auch so eine Entschlossenheit vom Herrn bekommt und wisst, Gott meint es gut, wenn er uns Beschränkungen auferlegt. Gott meint es gut, wenn er uns warnt vor Hurerei, wenn er uns warnt vor den Gefahren, die darin liegen, die eigenen Begierden auf Kosten Gottes zu befriedigen. Ja, das ist dieses besonnene und gerechte Leben. Ja, wir können es leben, auch im Wissen, es bringt schon hier auf dieser Erde viel Segen und Vorteil. Aber hier im Titusbrief heißt es, wir sollen es eigentlich leben im Hinblick auf die Zukunft, weil wir etwas erwarten, was wir hier auf der Erde noch nicht haben, nämlich die glückselige Hoffnung, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir haben gestern gehört, unser Ziel, unsere Erwartung ist die Entrückung, dass wir hineingenommen werden in die himmlische Herrlichkeit. Schaut, und da wird auch jeder Christ einmal Rechenschaft abgeben müssen vor dem Herrn Jesus, vor den durchdringenden Augen dessen Angesicht scheinen wird wie die Sonne in ihrer Pracht. Und dann wird unser Leben gesichtet, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten. Und ein gottesfürchtiger Christ lebt so, dass er diese Begegnung mit dem Herrn im Hinterkopf hat. Ja? Dass er sich fragt, was bringt mir das, was ich jetzt tue, wenn ich einmal vor meinem Herrn Rechenschaft abgeben muss? Kann mein Herr da Ja dazu sagen? Oder verbrennt das dann nachher irgendwo und ich muss es nur bereuen? Ja? Wenn wir also diese Herrlichkeit vor uns sehen, diese Begegnung mit dem Herrn, die künftige Herrlichkeit, dann sagt die Bibel, das sollte uns eigentlich ein Ansporn sein, hier auf dieser Erde besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Möchte es der Herr doch schenken, dass wir in einer solchen Herzenshaltung, in einer solchen geistlichen Perspektive vor ihm leben. Ja, ich möchte einfach nicht mehr sehr viel dazu sagen. Gottesfurcht, das kann man vielleicht auch noch sagen, bedeutet auch, dass wir die Dinge nicht für uns selbst tun, sondern zur Ehre Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11 zeigt uns auch, wie wir dienen dürfen. Wie unser Leben eigentlich aussehen sollte. Und es ist auch praktizierte Gottesfurcht, wenn es heißt, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das ist einfach das Ziel des gottesfürchtigen Menschen hier auf der Erde, dass in allem meinem Leben, im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde, ich diesem Herrn diene, der mich erkauft hat und dass Gott durch mein Leben verherrlicht werden kann. Ja? Dass mein Leben ein Zeugnis sein kann für diesen Gott. Dass nicht die Menschen auf mich blicken müssen und sagen müssen, naja, guck, der lebt auch nicht anders wie wir. Ja? Bei dem ist auch nicht alles echt, was glänzt. Ich denke, manche Menschen sind da enttäuscht darüber. Ja? Die Menschen suchen bei den Christen nicht das, dass sie sich anbiedern an die Welt und dieselben dummen Sprüche klopfen und dieselbe Art haben, auch dieselbe Art, sich zu kleiden wie die Welt. Ja? Sondern die Welt besucht Menschen, die anders sind und zwar glaubwürdig anders. Die ein verwandeltes Leben haben und ausleben und bezeugen können. Solche Menschen sucht die Welt eigentlich. Ja? An solchen Menschen sieht sie eine Hoffnung und solchen Menschen nimmt sie dann auch das Zeugnis des Evangeliums ab. Nicht solchen, die sich der Welt angeglichen haben. Und auch das gehört eben zu diesem Leben in Gottesfurcht dazu, dass wir wirklich in einer Absonderung von der Welt leben, dass wir nicht die Gesinnung der Welt nachahmen, sondern dass wir uns umgestalten lassen. Das lese ich vielleicht auch noch aus dem Römer 12, was diese innere Haltung ist. Ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Möchten wir doch solche sein, die wirklich dem Herrn hingegeben leben, die dem Herrn leben als solche, die ein Widerschein seiner Gnade und seines Lichts in dieser dunklen Welt sein können. Ja? Dazu müssen wir nicht selber uns anstrengen, sondern wir sollen dem Herrn Raum geben. Wir sollen ihm unseren Leib darbringen als Opfer, uns ihm zur Verfügung stellen, für ihn leben. Das ist ein gottesfürchtiges Leben. Und dieses Leben hat Lohn. Dieses Leben bringt Frucht für die Ewigkeit. Möchte der Herr uns doch schenken, dass wir einfach uns von ihm ganz neu ermuntern lassen zu solch einem Wandel in Gottesfurcht, damit wir Frucht bringen für ihn. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken dafür, dass du uns in deinem Wort immer wieder Ermunterungen gibst, ganz konkrete Hilfen auch, wie wir als Gläubige in dieser Welt leben können. Wir haben gehört, wie vieles in dieser Welt von dir wegweist, uns von dir wegziehen will, wie Verlockungen, Begierden dieser Welt, die Gottlosigkeit, der Frevel, die Dreistigkeit, mit der die Menschen sündigen, wie das alles unsere Herzen angreifen kann, uns in die Gefahr bringen, selbst gefühllos zu werden und abgestumpft und die Ehrfurcht vor dir zu verlieren. Herr, und mancher von uns muss es vielleicht bekennen, dass er diese Ehrfurcht vor dir noch gar nicht so wirklich im Herzen trägt. Möchtest doch du Gnade schenken, uns erneuern, uns wirklich auch diese Haltung schenken und durch deinen Geist wirken, dass wir einfach deine Heiligkeit und deine Größe und ehrfurchtgebietende Majestät erkennen, dass wir wirklich als solche leben, die dich alle Zeit vor Augen haben, die ehrfürchtig und gottesfürchtig leben, weil sie dich kennen und weil sie bewusst vor deinem Angesicht wandeln wollen. Du weißt auch, wo in unserem Leben Bereiche sind, die einfach dieser Gottesfurcht und dieser Heiligkeit nicht entsprechen. Bitte gib doch Gnade, dass sie in deinem Licht uns bewusst werden und dass wir da wirklich auch Buße tun dürfen, dass wir uns wirklich lösen von Dingen, die nicht zu dir passen und die uns abhalten von einer ganzen Nachfolge und einem ganzen Dienst. Schenke du Segen und Gnade für jeden Einzelnen, der dein Wort heute hören durfte, und ermuntere uns, stärke uns zu einem Leben, das mitten in dieser finsteren Welt ein Licht und ein Zeugnis für dich sein darf. Wir danken dir und preisen deinen Namen. Amen.